Willkommen bei meinem Vortrag Rust lernen, aber wie? Ich versuche hier ein bisschen einen Einstieg zu geben für Leute, die in Rust schon mal gehört haben und da reinkommen wollen, wenn sie von anderen Programmiersprachen kommen. Wer von euch hat Rust-Erfahrung? Okay. Mehr als ich dachte. Gut, dann gehen wir gleich rein. Erstmal, wer ist der verwirrte Mann hier vorne? Mein Name ist Chris, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Azubi bei SUSE. Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Ich komme ursprünglich von der Uni, ich habe 2 Semester Informatik studiert, danach Mensch Computersysteme studiert und da habe ich dann für eine Ausbildung entschieden. Ich habe größtenteils Python-Erfahrung, sowohl vor meiner Zeit bei SUSE als auch während ich bei SUSE war und habe meine ersten Open Source Contributions 2021-2022 gemacht. Erstmal kurz zum Index. Wir fangen an, wie Rusts Lernkurve sich anfühlt als jemand, der von Python kommt. Ich gehe dann über ein paar wichtige Konzepte, die ich finde, dass sie wichtig sind, am Anfang zu verstehen. Dann der Compiler ist dein Freund, mein Lieblingskapitel. Und dann gebe ich euch ein paar Ressourcen und Tipps an die Hand, um die Lernerfahrung so flüssig wie möglich zu gestalten. Erste Frage, sollte man Rust als Anfänger lernen? Und ich meine jetzt hier blutige Anfänger. Ne? Also nicht, wenn man jetzt von einer anderen Sprache kommt. Nö. Aber, wenn der Präsent jetzt gehen würde, aber so einfach ist es leider doch nicht. Die Lernerfahrung bei Rust fühlt sich ungefähr so an. Man schafft etwas, man fliegt hin, man steht wieder auf, man schafft noch etwas und fliegt nochmal hin. Ich habe damals gesagt, als ich gefragt worden bin, wie ich Rusts Lernkurve finde, Rust hat keine Lernkurve, Rust hat eine Lernwand. Da rennt man erstmal gegen. Da muss man hochklettern und dann rennt man nochmal gegen. So, warum? Es liegt weniger an der Sprache. Doch, es liegt an der Sprache. Schauen wir uns mal an, was es nicht gibt. Es gibt keine Objektorientierung. Jein, also man kann sich's hinhacken, aber es gibt grundsätzlich keine Objektorientierung. Es gibt keine Garbage Collection, wie man es vielleicht aus anderen Sprachen kennt, C#, Java, Python. Es gibt kein implizites None. Es gibt keinen Global State. Es gibt keine None-Pointer, dank einem Konzept, wo wir uns gleich mit beschäftigen. Dafür gibt es Sachen wie Ownership. Jeder liebt seine Ownership. Es gibt den Borrow-Checker. Immutability by default. Alles, was ihr erstellt, ist gleichzeitig immutable, außer ihr lasst es zu, explizit zu. Es gibt Speichersicherheit, actually. Es ist bei Rust fast unmöglich, sich selbst in den Fuß zu schießen, außer ihr wollt es. Und es gibt Null Safety, actually. Gehen wir ein paar wichtige Konzepte rein. Das allererste, Ownership. Das ist das Konzept, was mich am meisten durch die Gegend geworfen hat, ist das zu verstehen. Und das ist auch das wichtigste Kernkonzept von Rust, meiner Meinung nach. Was ist Ownership? Ownership ist ein Satz an Regeln, die vom Compiler enforced werden, die Speichersicherheit garantieren, ohne dass man eine Garbage Collection braucht. Was heißt das? Alle Daten, die ihr erstellt, also alle Variablen oder Ähnliches, haben einen Besitzer. Und das ist der Kontext, in dem sie erstellt worden sind, der Scope, in dem sie erstellt worden sind. Davon gibt es immer nur einen und sobald der Besitzer out of scope geht, wird dieser Wert aufgeräumt. Schauen wir uns das mal ein Beispiel an. Ich habe hier ein bisschen Python-Code mitgebracht. Wir haben irgendeine Funktion, die nimmt einen String, dann machen wir unten einen String und geben ihn an die Funktion und printen den dann. So weit, so gut. Schauen wir uns das mal in Rust an. Ihr merkt, da geht irgendwas nicht. Wir haben wieder oben irgendwo in unserem Programmcode eine Funktion definiert, die einen String annimmt, haben hier einen String-Type benutzt, haben den erstellt mit dem Wert Hello, geben den an die Funktion und wollen den dann printen. Und dann passiert sowas. Was das Problem hier ist, ist, dass wir die Ownership an diese Funktion abgeben von unserem String und den dann hier nicht mehr so einfach benutzen können. Wie fixen wir das? Wir benutzen etwas, das nennt sich String Slice. Oder auch eine Referenz auf einen String. Warum? Ist so. Also, ihr müsst, wenn ihr den Kram hier benutzen wollt, müsst ihr eine Referenz darauf übergeben. Ihr könnt nicht den String selbst übergeben. Weil sonst die Ownership in diesen Funktionsscope moved und dann ist sie halt weg aus einem originalen Scope. Der Borrow-Checker. Der Borrow-Checker ist das, was euch am Anfang am meisten nerven wird. der ist wie so ein Drill Sergeant hier. Der wird euch finden. Und er wird euch sagen, Junge, nee. Es ist ein Teil vom Rust-Compiler und der überprüft, ob die Ownership-Regeln eingehalten werden. Ich bin jetzt kein C- oder C++-Entwickler, aber für die, die C- C++-Erfahrung haben, ist es wie Address Sanitizer. Und ist einer der häufigsten Compiler-Fehler-Quellen. So, das habe ich am meisten gemerkt, dass sich das am meisten beschwert. String-Typen. Wir haben in Rust viele verschiedene String-Typen. Zwei sind allerdings besonders wichtig. Wir haben den ganz klassischen String. Also der teilt sich im Prinzip wie jeder andere String auch. Es ist halt eine Liste an Charakteren. Er ist dynamisch veränderbar, wird auf dem Heap gespeichert. Alles ein normaler String-Typ, wie man ihn kennt. Und dann haben wir die eben schon genannten String-Slices. Die sind eine Referenz auf eine UTF-8-Byte-Sequenz, also auf eine Character-Sequenz. Und hat keine Ownership. Das ist das, warum wir sie brauchen. Damit können wir eben arbeiten. Yes. Soweit ich es verstanden habe, ne, ist es basically ein Pointer.
Plus eine Länge.
Yes, apparently. Genau, warum brauchen wir die? Wir können viel flexibler mit Strings arbeiten. Wir können Stücke von Strings nehmen und die analysieren. Wir haben keine Ownership-Probleme damit. Aber es ist eine konstante Referenz. Die Referenz an sich liegt auf dem Stack, ist deswegen technisch schneller. Aber es hat andere Probleme. Man muss nämlich teilweise dann mit so einem Konzept arbeiten, das Lifetimes heißt. Und Lifetimes sind weird. Gehen wir mal weiter zum nächsten Konzept. Generalisierung durch Generics. Geiler Titel, ich weiß. Generics sind vielleicht aus anderen Programmiersprachen bekannt. Java hat sie, C-Sharp hat sie, glaube ich, auch. Weiß nicht, haben jetzt C-Sharp-Entwickler hier? Nicken, Kopfschütteln, hat sie auch. Ja, warum sind Generics so toll? Wenn mein Präsenter jetzt geht. Generics sind Platzhalter. Platzhalter für irgendeinen Datentypen, der irgendeinen Trait implementiert. Wieder ein Fachbegriff. Was ist ein Trait? Ein Trait ist, wenn ihr jetzt an Java denkt oder an andere Programmiersprachen, es ist ein Interface. Es ist Verhalten, das definiert ist, das verschiedene Arten von Datentypen implementieren können. Warum brauchen wir sowas? Damit wir sowas hier machen können. Eine Funktion, die irgendwas schreiben soll, nimmt irgendeinen Parameter von irgendeinem Typ, solange er dieses Trait implementiert. Ist ziemlich praktisch. Hier und da. Vor allem, wenn man dann arbeiten muss und Unit-Tests schreibt, File-System-Operations mocken muss, das war so eine Sache, die ich machen musste, ist unheimlich hässlich. Da musst du mit Trades arbeiten und dann kamen mir die Lifetimes in die Quere. Mach das nicht. Typed Enums. Typed Enums sind toll. Sind wie so ein Obstkorb. Was sind Typed Enums? Es ist ein Enum an Datentypen. Der ermöglicht es zum Beispiel für Funktionen, die Auswahl der Datentypen, die ihr zurückgeben wollt oder empfangen wollt, einzugrenzen. Und dadurch die Funktion auch zu generalisieren und zu vermeiden, dass ihr euch wiederholen müsst, Sachen halt mehrmals schreiben müsst. Schauen wir uns mal kurz, ich habe das Beispiel gar nicht mehr drin. Ich hatte da mal ein Beispiel gehabt, da habe ich auch von der API zwei Arten von Dateitypen zurückbekommen, mit denen konnte ich das gleiche machen, habe sie aber nicht vernünftig generalisiert bekommen, weil sie keine Trades implementieren. Also habe ich einen Type-Enum erstellt und dann ein Checking drauf gemacht. So Geschichten kann man damit Type-Enums machen. So, Null Safety und Error Handling in Rust ist ein Kapitel für sich. Dafür gibt es zwei spezielle Enums. Deswegen haben wir vorhin Type-Enums gemacht. Einmal Result mit entweder einem Type oder einem Error und einmal eine Option mit einem Type. Beide geben jemandem, der die Funktion oder was auch immer benutzt, Auskunft darüber, ob etwas gelungen ist oder ein Misserfolg war. Und zwingen den Benutzer dann dazu, das zu handeln, jeden Fall zu handeln. Also bei einem Result zum Beispiel bekommt ihr, wenn ihr das aufbrecht, ein Okay mit eurem Type zurück oder halt ein Error mit eurem Error-Type. Und das zwingt euch zum expliziten Error-Handling. Es gibt also nie einen Fall, wo ihr eine Funktion benutzt und ihr irgendeinen Edge-Case überseht, wo die Funktion vielleicht fehlen könnte, die nicht gut dokumentiert ist, sondern die gibt ein Result zurück. Ihr müsst das Result auch irgendwie handeln. Selbes mit dem Option. Entweder habt ihr Sum oder None. Dadurch hat man eben keine Null States, die nicht gehandelt werden. Man hat in Rust nie einen invaliden State. Hier mal ein Beispiel. Wir haben hier oben eine Funktion, die ein Result zurückgibt mit entweder einer Liste an Device Structs oder einem API Error. Wenn wir die jetzt benutzt in der Zuweisung, also wir wollen jetzt hier eine Variable zuweisen mit unserer Liste an Devices, dann machen wir einen Match drauf, das ist im Endeffekt Rusts Switch Case, und sagen, wenn das okay ist, dann nehmen wir diesen Wert, das ist jetzt hier die Liste an Devices, und weisen die zu. Ansonsten lassen wir das Programm abschmieren, in dem Fall. Ich liebe dieses Error Handling. Ohne Spaß. Also es paniken weniger, aber you know, you get the point. Tipps und Strategien. Rust hat eine sehr, sehr hohe Lernkurve für Einsteiger. Jetzt vielleicht weniger, wenn man von C oder C++ kommt und viel so mit diesen Konzepten zu tun hat. Aber wenn man von High-Level-Sprachen kommt, muss man sich schon gelegentlich umgucken. Erstmal nicht einschüchtern lassen. Es gibt viele Leute, die sagen, Rust ist unheimlich komplex, und zum Teil stimmt das auch. Aber sich deswegen einschüchtern zu lassen und zu sagen, ich bin nicht gut genug dafür oder ich verstehe diese Konzepte nicht oder ich bin nicht so low-level, ja gut, Glaubenssätze, ne? Das hilft nicht. Ein Tool, das man auf jeden Fall immer benutzen sollte, ist Rust C Explain. Was ist Rust C Explain? Rust C ist der Rust-Compiler, as you might have guessed. Und an Explain könnt ihr den Error-Code übergeben, den ihr bei eurer Ausführung bekommen habt. Ihr bekommt vom Rust-Compiler einen Error-Code, den könnt ihr dann hier reinschmeißen und dann kriegt ihr aus der Dokumentation Beispiele, was habt ihr falsch gemacht, was heißt dieser Fehler und wie kann man den fixen. Ihr braucht also nicht einen zweiten oder dritten Monitor offen haben, um irgendwelche obskuse Dokumentation aufzumachen. Ihr könnt es da einfach nachschauen. Man sollte sich möglichst, aus meiner Sicht natürlich, auf die Konzepte fokussieren, die wir gerade im Ansatz besprochen haben. Ownership, Type-Enums, die String-Typen, wann benutze ich was, um nicht gleich alles lernen zu wollen und gleich alles lernen zu müssen. Das habe ich versucht. Es lief nicht gut. Dann gibt es noch eine gute Ressource, die ich gefunden habe, die Rustlings. Wer von euch hat Ruby-Erfahrung? Kennt ihr die Ruby-Cones? Nicht? Ja, einer. Okay. Rustlings sind ein Projekt, wo man verschiedene Aufgaben bearbeitet, die dann automatisch korrigiert werden. Man kriegt gesagt, okay, dieses Konzept wird jetzt angewendet, darum geht es in dieser Lesson. Und man kriegt auch gesagt, wo sind die Fehler. Also man kriegt, wenn man die ausführt, gesagt, okay, die Lösung hat nicht gepasst, versuch's mal damit. Und das ist ein ganz gutes Konzept, ganz guter Weg, die Grundkonzepte isoliert voneinander zu verstehen. Und der letzte Punkt, scheut euch nicht, einfache Lösungen zu verwenden.
Wie lange dauert das, diese Rustling-Sache?
Das kommt darauf an, wie konzentriert man da.
Ja,
ich habe sie, glaube ich, nie ganz fertig gemacht. Etwa 2 Wochen. On and off. Genau, nicht scheuen, einfache Lösungen zu benutzen. Benutzt Lösungen, die eurem Kenntnisstand entsprechen. Also lasst euch nicht durch Forenposts von Leuten zum Overengineering überreden, weil es angeblich 2 Millisekunden faster ist oder 2 MB weniger RAM braucht. Wenn ihr einen Own String benutzen müsst oder benutzen wollt für eure Implementierung, damit sie für euren Kopf Sinn macht, macht's. Also wenn ihr nicht gerade irgendwie an einem Treiber arbeitet oder an irgendwas Security-Kritischem, macht's. Ihr könnt später noch zurückkommen, wenn euer Wissen gewachsen ist, und könnt dann eure Codebase, die ihr dann versteht, weil ihr sie geschrieben habt, dann nochmal anpassen und könnt sie neu schreiben und dann nochmal neu schreiben, dann nochmal neu schreiben. Der Compiler ist euer Freund. Er wird euch niemals bedrohen. Außerdem missachtet die Ownership-Regeln. Aber dann gibt er euch Hilfestellung. Findet mal den Fehler. Habe ich hier noch einen Rastschnipsel mitgebracht? Ich glaube, du warst zuerst, ne? Ja. Ist mutable oder?
Ist
immutable, genau. Wenn wir das jetzt ausführen würden, kriegen wir diesen schönen Error. Wir kriegen gesagt, wo ist der Error aufgetreten und warum ist dieser Error aufgetreten? Dann kriegen wir unseren schönen Rusty Explain Error Code. Und dann auch, wie muss ich das anpassen? Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, kann aber sehr, sehr weit gehen. Also gerade wenn man dann mit komplexem Code arbeitet, mit Lifetimes arbeitet, also mit Annotations, wo man wirklich dem Compiler sagen muss, wie lange lebt diese Variable jetzt, dann kann das wirklich so weit gehen, dass der Compiler einem sagt, okay, ich schlage dir jetzt diese Annotation vor. Weil ich schlage dir diese neue Funktionssignatur vor, um diesen Fehler zu umgehen. Also Rust greift euch da selbst unter die Arme. Und es ist ein guter Ausgangspunkt. Nicht immer ist es die beste Lösung, nicht immer ist es eine funktionierende Lösung. Ich hatte auch Lösungen vorgeschlagen bekommen, die einfach in meinem Use Case nicht funktioniert haben. Aber es ist ein guter Ausgangspunkt. Ein paar gute Ressourcen. Einmal ist Rustbook. Gibt es jetzt als Online-Version und als interaktiver Guide mit Quizzes und Ähnlichem. Das ist im Prinzip die Main-Rust-Dokumentation. Dann halt eben die Rustlinks-Übungsaufgaben und dann halt Videokurse von YouTubern wie Let's Get Rusty. Die haben mir ganz gut geholfen, weil ich halt ein sehr audiovisueller Lerner bin. Und Codebeispiele und in der Praxis, dafür haben wir den YouTuber, dessen Namen ich mich nicht auszusprechen traue. Und die Bücher Rust by Example, also Bücher in Anführungszeichen, Rust by Example und Rust Cookbook. Das sind beides Webseiten, in denen man strukturiert Beispielimplementierungen für häufige Probleme bekommt. Da kann man sich orientieren, man kann sich Hilfe suchen, man kann verschiedene Konzepte mal in der Praxis anschauen und davon dann lernen. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken. Rust hat, wie ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, eine verdammt hohe Lernkurve. Es verwendet Lösungen, die euch zum Kenntnisstand passen und lasst euch nicht irgendwie zu sehr verunsichern. Natürlich sollt ihr bereit sein zu lernen von Leuten, die vielleicht mehr Rust-Erfahrung haben. Aber lasst euch nicht von jemandem niedermachen. Das kam auch schon vor. Von wegen, ich weiß alles. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Rust-Entwickler. Du musst das so und so machen, sonst ist dein Code Mist. Und seid offen zu lernen. Das beißt sich jetzt vielleicht mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber natürlich sollt ihr lernen dabei. Ihr sollt auf Leute auch mal hören können, solange sie ihren Punkt halt machen und ihr versteht, warum, was dahinter steht, warum der Fehler aufgetreten ist. Dann sind wir schon durch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die Folien findet ihr auf meinem GitHub. Da sind dann auch Links drin zu den diversen Ressourcen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja.
Ja, ich sehe da drüben schon die erste Frage.
Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich will mal von der anderen Seite fragen, nicht von der Rust-Seite, sondern welches durch jetzt Python oder was seine VR-Sprache schon bereits etablierte Wissen hat dich denn behindert? Vielleicht, was du sozusagen entlernen vergessen musstest?
Python ist sehr convenient. Also, man muss nicht darauf achten, Ownership. Man muss nicht darauf achten, muss ich jetzt eine Referenz übergeben, weil gibt meines Wissens nach in Python keine Referenzen. Habe ich noch nie gebraucht. Also, vielleicht korrigierst du mich da.
Python besteht ausschließlich aus Referenzen. Ausschließlich.
Ja, es gibt. Okay. ja, aber das war halt, wie gesagt, das war die Sache, wann muss ich jetzt was benutzen?
Nee, nicht was Neues, sondern sozusagen, wo hat man falsche Erwartungen dadurch geweckt? Was ist sozusagen, musste man entlernen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich weniger Gedanken darüber gemacht, was ich entlernen muss, sondern mehr, was ich Neues lernen muss. Aber das ist eine gute Frage, soll ich mal darüber nachdenken? Da habe ich jetzt leider keine perfekte Antwort drauf, glaube ich.
Schade, hat mich interessiert.
Yes.
So, hier vorne war, glaube ich, eine Frage, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
Ja, einmal kurz einen Einwurf hier.
Folien sind noch nicht online, also vielleicht musst du da nochmal...
Sind noch nicht online? Habe ich die... genau. Lass mal das LDC am Ende weg. Vielleicht geht's dann.
Okay, bei Fragen schon mal am besten melden, wenn ihr gleich eine habt, damit ich... Ja.
Um die Frage mal in seinem Auftrag zu beantworten. Ich bin nämlich schuld daran, dass er diesen Vortrag macht. Und was mich an Rust am meisten irritiert hat, war der fehlende Return-Wert. dass Rust diese Eigenschaft hat, das letzte Statement als Return-Wert zu übergeben. Ja. Und das ist etwas, wo man sich komplett neu reinfinden muss. Normalerweise hat man entweder keinen Return, denn wenn du nichts machst, gibt es halt keinen, oder du sagst jetzt Return. Aber Rust kennt das in dem Sinne nicht. Das ist, wenn halt da ein Statement ist und das zurückgibt, dann ist das der Return-Wertpunkt. Das ist extrem verwirrend.
Das ist Implicit Return. Ja. Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Rust hat Implicit Return, wie ich schon gesagt hat.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Okay, ist auch schon spät. Dann vielen Dank nochmal für den Vortrag und schönen Abend.